Also er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Wer das noch nicht mitbekommen hat, der Herr ist auferstanden. Und die Frage ist natürlich, okay, was heißt das denn eigentlich, dass er auferstanden ist? Und es ist ja nicht so wie ein klinisch Toter, der irgendwie von oben herab, wenn er wieder aufweckt, erzählt nicht, wie er von oben herab auf sich selbst irgendwie schaut und dann sieht, wie er da liegt und die Krankenschwestern da sind und da ist sein Krankenbett. Ist auch nicht wie Lazarus, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat und dann wieder mal irgendwann im Grab endet. Ein Leben ohne Ende wie auf dieser Erde ist eine ziemlich genaue Beschreibung der Hölle. Also wenn das ewige Leben, die Auferstehung so wäre, wie einfach nur hier, wie dieses Leben auf ewig, dann wird kein Mensch ewig leben wollen. Aber die Verheißung, die wir haben, ist eine ganz andere. Die Verheißung, die wir haben, sieht ganz anders aus, nicht? Weil es geht um die Erfüllung unserer kühnsten Sehnsüchte. Es geht um etwas, was wir in unseren kühnsten Träumen gar nicht vorstellen können, weil wie Paulus ja sagt in Epheserbrief Kapitel 3, durch die Macht, die in uns wirkt, wird er und kann er unendlich viel mehr vollbringen, als wir uns nur erträumen oder erbitten können. Das ist die Verheißung. Und diese Liturgie, die wir jetzt feiern, ist natürlich wahnsinnig voll mit wahnsinnig vielen Symbolen und alles, was wir so machen. Das Evangelium, ich würde mich auf drei Dinge eigentlich aus dem Evangelium gerne beschränken und auf zwei Bilder und ein Wort. Und das erste Bild, das ich mit euch teilen möchte, ist der Stein. Einfach der Stein. Und der Stein lässt die verzweifelnde Vermutung hochkommen, dass am Ende doch nur das Grab ist. Dass am Ende alles sinnlos ist. Es ist die zermürbende Angst, dass alles Schöne, alles Warme, alles Helle, alles Gute, alles Liebevolle eine Illusion ist. Oder anders gesagt, der Stein stellt die Frage, ist am Anfang aller Dinge die Vernunft und die Ordnung deswegen und deswegen die Freiheit und deswegen die Liebesfähigkeit oder steht am Anfang von allem Chaos, die Unvernunft und der Tod? Das ist die Fragestellung, die uns dieser Stein stellt. Und jetzt kommen die Frauen daher, nicht mit ihren Salben und wollen Jesus salben. Und sie kommen, und es ist interessant, rein schon psychologisch gedacht, nicht? Sie kommen zum Quelle ihrer Wunde. Sie stellen sich ihrer Verletzung. Und vor allem das, was sie am meisten verletzt hat. Der ihren Sinn und irgendwie Hoffnung gegeben hat, liegt in einem Grab. Und sie stellen sich aber jetzt diese Wunde und sie gehen sogar in das Grab hinein. Und die tiefste Wunde des Menschen am letzten ist ja, gerade ist ja der Tod. Das ist unsere tiefste Wunde. Und der Stein, der jetzt aber weggerollt ist und das Grab, das dahinter leer ist, gibt uns halt eine andere Botschaft und sagt, ja, eigentlich, vielleicht sieht es anders aus, nicht? Vielleicht ist doch am Ende eine Hoffnung da. Und der Stein war sehr groß, heißt es. Nicht? Der Stein war sehr groß und ist ein schönes Bild für dieses Zermürbende, dieses Hoffnungslose, dieses nicht Überwindbare des Todes. Und wie Papst Benedikt einmal sagte, wer auf diese Frage des Todes keine Antwort hat, hat überhaupt nicht geantwortet. Und all unser Tun und all unser Reden, was wir so in dieser Welt so reden und tun, ist ohne eine Antwort auf diese Frage im letzten leeres Gerede. Und hier ist gerade diese Nacht so wahnsinnig schön, nicht? Weil hier finden jetzt diese Frauen erstmal Heilung. Und nicht nur, sie gehen nicht nur mal und schauen so ein bisschen in der Nähe von diesem Stein, sondern sie gehen in das Grab hinein.
gehen in das Grab hinein. Wir sind mit Christus auf seinem Tod begraben, würde Paulus sagen. Ich habe mein Mikrofon verloren. Okay. Das heißt, der Stein ist heute weggewälzt. Nicht? Für diese Frauen und für dich und für mich. Das Grab ist leer. Der Tod hat nicht das letzte Wort über dein Leben, über mein Leben. Deine Bestimmung ist nicht das Grab und die Sinnlosigkeit, sondern tiefste Geborgenheit, Liebe und Leben. Im Zentrum unseres Glaubens steht ja nicht eine Moralphilosophie oder eine Weltanschauung über das gute Leben, wie man das gute Leben irgendwie halbwegs meistert. Im Zentrum unseres Glaubens steht ein Ereignis. Ein Ereignis, eine historische Tatsache. Die leibliche Auferstehung von Jesus Christus, wahre Gott und wahre Mensch, der sich verbindet mit meiner Menschheit und sie vergöttlicht und veredelt und schön macht und herrlich macht und das Leben aufbricht. Das ist, was am Zentrum unseres Glaubens steht. Nicht diese Begegnung mit diesen auferstandenen Jesus, nicht, der unser Leben eine neue Richtung gibt, einen Sinn gibt, eine Bedeutung gibt, einen Purpose gibt. Also erstes Bild ist der Stein. Das zweite Bild ist auch ein sehr schönes Bild, und zwar das weiße Gewand. Jetzt, ich habe leider kein besseres Bild gefunden, weil hier wird dieser Engel dargestellt mit zwei großen Flügeln und so. Und außerdem ist er außerhalb des Grabes, aber in der Geschichte heute, im Evangelium, ist er im Grab selbst und er hat keine Flügel. Er ist einfach nur ein weißer Mann. Ein weißer Mann, oder ein besser gesagt, ein Mann mit einem weißen Gewand. Wer weiß, wie er sonst ausgeschaut hat. Und das Schöne mit diesem Bild ist erstens, er ist ein Gegenspieler gegen einen anderen Mann, der auch ein weißes Kleid, hier auf Griechisch heißt es Sindona. Und das war das Wort, was die frühen Christen benutzt haben, um ihre Taufkleid zu beschreiben. Nicht, wir werden einige Taufen haben heute und wir werden diese weißen Alben hier anziehen über unsere Täuflinge. Nicht, sie werden diese weißen Alben anziehen und darauf bezieht das sich. Es ist ein bisschen du musst ein bisschen einen Clou haben, um was es geht. Das heißt, der Gegenspieler war in der Passionsgeschichte, da gibt es nämlich auch einen jungen Mann, der ein Sindona anhatte und der wegläuft von der Passion. Er lässt sein weißes Gewand zurück und er geht stracks nackt, rennt weg, weil er jetzt Angst hat. Und er ist in seinem Scham gefangen und er ist gebrochen und er ist total verletzbar. Das ist ein Zeichen oder ein Bildnis für den Menschen ohne Gott, der dasteht vor der Welt ohne Hoffnung, ohne Zuversicht, ohne eine Zukunft. Und hier sieht man wieder einen weißen Mann, oder sorry, ich sage immer weißen Mann, vielleicht war er gelb, oder vielleicht, aber er hat ein weißes Kleid an. Und er hat auch dieses Sindona an, dieses Taufkleid an. Das heißt, für die frühen Christen ist das, er ist ein Symbol für jeden von uns, die jetzt in diesem Grab sind und den auferstandenen Herrn erfahren haben und jetzt diese Frauen Bescheid geben, wir haben den Herrn gesehen. Und dieses wunderschöne Bild von diesem weißen Kleid, es zeigt halt auch gerade, wofür es steht. Nicht, es steht für den Getauften, der in sich den Keim des auferstandenen göttlichen Lebens trägt. Und wenn wir, wie diese Frauen, unsere Gebrochenheit zum Grab bringen, nicht unsere Schwachheit zum Grab bringen, dann kann er uns verwandeln. Das ist, was wir mit Transformation meinen als Christen. Er ist der vom Herrn Kraft des Heiligen Geistes verwandelte Mensch, zutiefst von seinem Scham und Gebrochenheit geheilt. In dem Christus im Tod des Leibes und den Tod und die Wunden der Sünde besiegt hat. Er ist Träger des Lebens des dreifaltigen Gottes selbst und er ist ausgestattet mit einer neuen Identität. Du bist mein Sohn, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. In Christus dürfen wir diese Worte von unserem himmlischen Vater hören, der jeden von uns jetzt Kraft der Taufe, die wir empfangen, hören dürfen. Wir haben eine neue Identität. Das heißt, das erste Bild vom Stein ist ein Zeichen für die Heilung. Nicht? Sie kommen dort, geheilt zu werden von ihren Gebrochenheiten, ihrer Sünde. Und jetzt dieses zweite Bild, geht es um diese neue Identität, die wir erhalten in Christus. Das weiße Kleid heißt auch irgendwie, ja, er ist im Grab, nicht dieser Mann ist im Grab. Also wir sind mit Christus begraben auf seinem Tod. Und zugleich ist die Wunde des Todes, die Wunde, die tiefste Wunde des Menschen durch Christus jetzt überwunden, um den Auferstandenen jetzt zu bezeugen, der mit einem Leben lebt, der keinen Tod mehr zerstören kann. Und dann haben wir noch, also das waren die zwei Bilder, und dann haben wir noch ein Wort, das wir hören von diesem Mann, der in Weiß bekleidet ist. Er sagt jetzt zu den Frauen, geht. Er sagt, geht. Geht und verkündet den Jüngern, was ihr gesehen habt. Geht und sagt ihnen, ich werde ihnen erscheinen. Das geht. Und die Mission und dieser Auftrag bezieht sich auf dieses einmalige, auf diesen einmaligen Sinn, auf diese unversetzbare, unersetzbare Bestimmung, Purpose meines Lebens, durch die wir befähigt werden, über uns selbst hinauszusteigen, nicht über unsere Begrenztheiten als Menschen, über unsere rein menschlichen Fähigkeiten hinauszusteigen, Kraft des Heiligen Geistes, um diese Söhne und Töchter Gottes zu werden, zu denen wir gerufen sind, um meinem Purpose und meinem Sinn und meine einzigartige Bestimmung wirklich leben zu können, die der Herr mir geschenkt hat und in der Taufe hineingelegt hat. Nicht das ist, was unsere Mission ist, um dann die großen Taten Gottes verkünden, die wir erfahren haben. Nicht, wir können nicht schweigen, von das, was wir gesehen und gehört haben, würden die Jünger sagen in der Apostelgeschichte. Also diese Osternacht ist so genial, nicht, weil sie uns das Herrliche unseres Glaubens nochmal vor Augen stellt. In der Osternacht geschieht so etwas Gewaltiges. Die Auferstehung ist nicht nur einfach eine schöne Geschichte von irgendeinem Typen, der vor 2000 Jahren um die Welt rumspaziert ist, ein paar Leute begeistert hat und das war's dann, sondern die Auferstehung ist heute gegenwärtig. Wir leben eine Beziehung mit, der heute auf diesem Altar kommen wird, der uns neu sagen wird, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, der uns unendlich liebt, der nicht irgendwie weit weg ist, eine weit entfernte Energie, den ich irgendwie online gehen muss und irgendwelche Leistungen erbringen muss, dass er vielleicht gnädig mich erhört, sondern er ist uns allen zugänglich. Und das ist so schön und so herrlich und deswegen dürfen wir uns so schön und so herrlich feiern heute. Und wir freuen uns natürlich jetzt besonders, dass wir etwas Besonderes heute machen dürfen, dass wir zwei Erwachsene von Taufen, ganz mir eigentlich fast taufen können, dass wir Firmungen haben, dass wir sogar eine kleine Hochzeit feiern, so nebenbei. Genau. Und für euch jetzt, die jetzt neu getauft wird, ganz besonders beten wollen. Und die Einladung an euch alle, wenn wir jetzt zu den nächsten Teil dieses Gottesdienstes hinübergehen, dass wir uns alle an unsere eigene Taufe erinnern. Wir werden alle auch mit dem Wasser besprengt am Ende. Dass wir auch für die, die jetzt getauft werden, einfach wirklich beten. Nicht, es dauert jetzt ein bisschen, weil wir doch ein paar Taufen haben und ein paar Firmen und eine kleine Hochzeit. Ja? Also jetzt nicht, stressen und sagen, und natürlich gibt es Toiletten draußen und wie diejenigen, die hier geparkt haben in der Parkgarage vor 23 Uhr, macht die Parkgarage zu, also bitte holt euer Auto da raus vorher. Ja? Also das könnt ihr schon machen, aber sonst bitte bleiben wir hier in einer Haltung des Gebetes. Und beten wir füreinander, dass ja, der Herr, der auferstanden ist, uns einfach neu erfüllen kann, neu begegnen kann, dass er nicht einfach ferne Energie für uns bleibt, sondern ja, dass wir auch sagen können, wirklich aus wirklich Überzeugung und nicht nur in der Theorie, sondern wirklich, weil ich es erfahren habe, er lebt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Amen. Halleluja.